Ich werde mich in den nächsten 15 Minuten mit diesem Thema auseinandersetzen und vor allem über atriale Herzrhythmusstörungen sprechen, supraventrikuläre Extrasystolen, vor allem Vorhofflimmern. Wenig ist zu sagen und ganz kurz möchte ich nur abhandeln den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und ventrikulären Tachyarrhythmien, vor allem den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und plötzlichen rhythmogenen Herztod. Nun, vor allem Fallberichte und Fallserien suggerieren, dass es unter chronischem Konsum meist hoher Mengen Alkohol zu toxischen Schädigungen des Myokards kommen kann, mit der Resultante, dass Inhomogenitäten in der Repolarisation entstehen und daraus ein erhöhtes Risiko für plötzlichen Herztod abgeleitet wird. Zusätzliche Faktoren, die angeführt werden in diesen Kasuistiken und Fallserien, sind ein hyperadrenerger Zustand, Elektrolytstörungen, Störungen der vagalen Herzfrequenzkontrolle, aber vor allem Repolarisationsanomalien mit einer Verlängerung des QT-Intervalls. Letztlich aber auch Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, schlafbezogene Atemstörungen und Schlafapnoe. Nun, über diese Cases und Fallserien hinaus gibt es relativ wenig zu berichten und eine ganz rezente Studie, die erst heuer publiziert wurde, immerhin aus der UK Biobank, eine prospektive Kohortenstudie, wo zum Eingang in die Studie ein Questionnaire abgefragt wurde und den Alkoholkonsum self-reported dargestellt hat. Die Anzahl der Patienten, die eingegangen sind, waren immerhin über 400.000. Man hat geschaut nach ventrikulären Tachykardien und Kammerflimmern. Die Diagnose ventrikuläre Extrasystolen wurde außer Acht gelassen. Und was den plötzlichen Herztod anbelangt, so hat man den Cardiac Arrest mit Wiederbelebung hier als solchen definiert, nicht den fatalen plötzlichen Herztod. Nun, wenn man sich anschaut, den Zusammenhang Alkoholkonsum und ventrikuläre Arrhythmien, so sieht man eine relativ flache Kurve mit unter Berücksichtigung der Konfidenzintervalle hier kein statistisch signifikanter Zusammenhang, hier bezogen auf die Standarddrinks pro Woche. Wenn man das herunterbricht auf die berichteten unterschiedlichen Alkoholsorten, so sieht man lediglich bei hohen Mengen an harten Getränken, dass hier eine statistisch signifikante Abweichung in Richtung einer Zunahme ventrikulärer Arrhythmien beobachtet wird, aber für die Gesamtheit des Alkoholkonsums hier keine Assoziation. Was den plötzlichen Herztod anbelangt, ist die Situation so, dass wir eine U-shaped Curve sehen, das heißt bei geringen Mengen Alkohol, etwa 7 Standarddrinks pro Woche, kommt es zu einer Abnahme des Risikos für plötzlichen Herztod. Und hier heruntergebrochen auf unterschiedliche konsumierte alkoholische Getränke sieht man überraschenderweise eine Zunahme für Bier und Cider und einen protektiven Effekt für Weißwein, während der rote Wein hier die statistische Signifikanz nicht erreicht. Diese Zusammenhänge, trotz der großen Anzahl an Patienten, die hier untersucht wurde, sind sicherlich als präliminär zu betrachten und die Limitationen beschreiben die Autoren in der Schlussfolgerung auch selbst. Es sind zusätzlich Studien mit besser definierten Endpunkten erforderlich, um hier eine klare Aussage treffen zu können über den Zusammenhang zwischen Alkohol und plötzlichen Herztod bzw. ventrikuläre Tachyarrhythmie. Besser elaboriert ist der Zusammenhang zwischen Alkohol und Vorhofflimmern. Hier sind klare Mechanismen definiert und in unterschiedlichen Übersichtsarbeiten auch zusammengefasst. Alkohol führt zu einem Anstieg des Blutdrucks, auf der anderen Seite über Inflammation im Myokard und oxidativen Stress, aber auch Störungen der schlafbezogenen Atmung, also schlafbezogene Atemstörungen, vor allem das zentrale Schlafapnoe-Syndrom. und direkte hemodynamische Effekte subsumiert als linksventrikuläres Remodeling führen dazu, dass wir ein atriales Substrat finden können für das Zustandekommen von Vorhofflimmern unter dem Einfluss von Alkohol. Auf der anderen Seite aber kann Alkohol einen Trigger darstellen für das Auftreten von Vorhofflimmern, vor allem Binge-Drinking. Ich werde auf die Mechanismen dann noch ganz kurz eingehen. Und auch Störungen der Vagusaktivität, die ebenfalls einen Effekt auf das Auslösen von Vorhofflimmern unter Alkoholeinfluss haben kann. Zusammengefasst kann man in drei Gruppen einteilen: die Mechanismen, die Alkoholkonsum mit dem akuten Auftreten von Vorhofflimmern in Verbindung treten. Auf der einen Seite zelluläre Effekte, Störungen der Zellinteraktion über Gap Junction, direkten oxidativen Stress über autonome Effekte auf der einen Seite, über eine Beeinflussung des sympathischen Nervensystems im Sinne einer Aktivierung, aber auch vagale Einflüsse und eine Reduktion der Herzfrequenzvariabilität. Und letztlich elektrophysiologische Effekte mit einer Verkürzung des Aktionspotenzials in den Lungenvenen, aber auch einer Verkürzung der effektiven Refraktärperiode in atrialen Herzmuskelzellen. Nun, die ursprüngliche Literatur konzentriert sich sehr stark auf die akuten Einflüsse des Alkohols auf Rhythmusstörungen, nämlich auf das Holiday-Heart-Syndrom, das so in den 80er Jahren erst beschrieben wurde. Heute kennen wir relativ gut einzelne Mechanismen, die diesen Zusammenhang triggern können. Binge-Drinking kann zum Beispiel zu einer Stressaktivierung der Januskinase führen und dadurch verstärkt Calcium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum freigesetzt werden und dadurch die atriale Arrhythmogenität gesteigert werden. Wenn man sich in unterschiedliche Untersuchungen anschaut, Trigger, die paroxysmales Vorhofflimmern in der Bevölkerung auslösen können, was Patienten selber berichten, dann kristallisieren sich doch einige Faktoren heraus, die zumindest die Patienten selbst in Verbindung bringen mit dem häufigeren Auftreten von Vorhofflimmerparoxysmen. Und an erster Stelle steht der Alkohol, gefolgt von Kaffee, dann körperliche Aktivität, Schlafentzug, Dehydratation. Das sind so die wichtigsten Faktoren, die in dieser Analyse in Verbindung gebracht werden. Nun eine ganz rezente, sehr große Untersuchung an über 100.000 Patienten aus dem Monika-Projekt, aus unterschiedlichen Ländern des Monika-Projekts, wurde hier herangezogen, um zu beschreiben, wie der Alkoholkonsum mit dem Risiko für Vorhofflimmern in Verbindung steht. Die Patienten in dieser Analyse waren knapp unter 50 Jahre alt, die Hälfte etwa Männer. Der tägliche Alkoholkonsum über die gesamte Gruppe war sehr gering, 3 Gramm pro Tag. Und im Beobachtungszeitraum von 14 Jahren haben knapp 6.000 Patienten ein Vorhofflimmern entwickelt. Und was man gesehen hat, ist, dass bereits bei sehr geringen Mengen Alkohol das Risiko für das Auftreten von Vorhofflimmern ansteigt. Bei einem Standarddrink pro Tag war das Risiko für Vorhofflimmern in diesem Beobachtungszeitraum um 16% erhöht. Man sieht hier, dass der Zusammenhang nicht linear ist, dass er mit steigender Alkoholmenge, hier sind sie 40 Gramm, 60 Gramm, zunimmt, aber eine gewisse Abflachung dieser Dosis-Wirkungsbeziehung beobachtet wird. Eine ältere Meta-Analyse aus Studien, die vor allem die in erster Linie analysiert hat, das Vorhandensein eines Alkoholkonsums und der Vergleich waren Menschen, die abstinent gewesen sind. So sieht man in dieser Studie, dass der Alkoholkonsum mit einem 50-prozentigen erhöhten Risiko für das Auftreten von Vorhofflimmern assoziiert war. Diese Meta-Analyse von Larsen geht etwas mehr in Details, vor allem was die Menge an Alkohol und die Beziehung zum Auftreten von Vorhofflimmern anbelangt. und bricht herunter auf einzelne Standarddrinks pro Tag und konnte zeigen, dass ein Standarddrink pro Tag zu einer Zunahme von 8% des Risikos für das Auftreten von Vorhofflimmern gestanden ist. Nun wichtig vielleicht darauf hinzuweisen, wenn ich jetzt unterschiedliche Studien zeige, so ist die Definition Standarddrink nicht überall gleich. Sie haben gesehen, vorher 12 Gramm, jetzt 14 Gramm und einzelne Studien haben auch 8 Gramm, vor allem die englischen Studien, vor allem 8 Gramm Alkohol als einen Standarddrink angegeben. Nun bringt es etwas, abstinent zu sein im Hinblick auf das Auftreten, auf das Auftreten von Vorhofflimmern. Und dazu gibt es eine sehr prominent publizierte randomisierte Studie, 1 zu 1 Randomisierung bei Patienten, die Alkohol konsumieren, in eine Gruppe, die abstinent oder die randomisiert wurden, abstinent zu bleiben und eine andere Gruppe, die ihren Alkoholkonsum unverändert fortgesetzt haben, eine sehr sauber gemachte Studie mit einem sehr eleganten mit einer sehr eleganten Beobachtung in der Nachkontrolle des Auftretens von Vorhofflimmern über moderne mobile Devices. Eingeschlossen wurden Patienten mit paroxysmalen Vorhofflimmern oder mit persistierten Vorhofflimmern dann, wenn sie kardivertiert worden sind. Sie sehen, die mittlere Menge an Alkohol waren über 10 Standarddrinks pro Woche. Man hat gesehen, wenn man die Patienten in den Abstinenzarm randomisiert hat, dann war die Compliance gut. 88% Reduktion des Alkoholkonsums, der wurde gemessen in der Harnausscheidung des Ethylglucuronid, um eben nachzuweisen, ob Alkohol weiter getrunken wurde oder nicht. Im Kontrollarm immerhin eine 20-prozentige Reduktion. Was ist herausgekommen in dieser Studie? Nun eine 37-prozentige Reduktion des Zeitintervalls, bis Vorhofflimmern aufgetreten ist, in Vorteil jener Patienten, die in die Abstinenzgruppe randomisiert wurden im Vergleich zur Kontrollgruppe. Wenn man sich das Vorhofflimmerburden in dieser Studie anschaut, auch der hat signifikant abgenommen. Das heißt, die Gesamtlast des Vorhofflimmerns war wesentlich geringer ausgeprägt bei Patienten in der Abstinenzgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und letztlich auch die Symptomatik, Symptomenschweregrad, hier gemessen am IHRA-Score, sehen Sie in der Abstinenzgruppe viel mehr Patienten, die nicht oder nur mild symptomatisch gewesen sind im Vergleich zur Kontrollgruppe. Als sekundäre Endpunkte konnte gezeigt werden, dass bei den Patienten, die abstinent gewesen sind, der Blutdruck abgenommen hat, vor allem der systolische Blutdruck abgenommen hat, dass das Körpergewicht abgenommen hat. Das war auch bis zu einem gewissen Grad in der Kontrollpopulation der Fall, aber deutlich ausgeprägter in der Abstinenzgruppe. Und auch der Body Mass Index hat abgenommen, deutlich stärker in der Abstinenzgruppe, geringer in der Kontrollgruppe. Was Mechanismen angehen kann, die linksatriale Area, also die Größe des Vorhofs, hat in der Abstinenzgruppe signifikant abgenommen und auch die Funktion des Vorhofs ist besser geworden. Hier die Auswurffraktion des linken Atriums in der Abstinenzgruppe besser im Vergleich zu Baseline. Die Schlussfolgerung dieser Studie, dass bei Patienten mit Vorhofflimmern und mäßigem Alkoholkonsum die Alkoholabstinenz assoziiert ist mit einer Reduktion des Vorhofflimmern-Burdens, der Rezidivrate, des Schweregrads der Symptome und nebenbei wurde auch Gewicht und Blutdruck günstig beeinflusst. Diese Abbildung haben Sie in einer etwas anderen Form schon gesehen. Nun gegenüber oder aufeinander projiziert in Blau die Änderung des Vorhofflimmer-Risikos in Abhängigkeit von den Standarddrinks pro Woche und in Rot dargestellt die kardiovaskuläre Mortalität, wo Sie sehen, dass geringe Mengen Alkohol mit einer geringeren kardiovaskulären Mortalität assoziiert sind, während für das Vorhofflimmerrisiko hier das Risiko offensichtlich bereits bei geringen Mengen Alkohol beginnt. In einem sehr bemerkenswerten Editorial zu dieser genannten Monika-Studie aus dem Monika-Projekt hat Wong festgehalten, dass man sich überlegen muss oder gegenüberstellen muss, dieses 16-prozentige zunehmende Risiko pro Standarddrink täglich für das Vorhofflimmern, eine Reduktion bezüglich Myokardinfarkt. In diesem Editorial wurde auch eine Studie angeführt, wo auch das Schlaganfallrisiko reduziert wurde durch eine sehr geringe Menge an Alkohol, also etwa einen Standarddrink pro Tag. Ich fasse zusammen, diesen Block Alkohol, aber vor allem Alkohol und Herzrhythmusstörungen, dass Alkohol das Risiko für Vorhofflimmern sowohl im akuten als auch im chronischen Setting erhöht. Die Mechanismen habe ich überwiegend dargestellt und sind zum Teil zumindest bekannt. Bereits geringe Mengen Alkohol, die regelmäßig konsumiert werden, erhöhen das Vorhofflimmerrisiko. Die Alkoholabstinenz umgekehrt reduziert das Risiko für rezidivierendes oder inzidentes Vorhofflimmern. Auf der anderen Seite, jede Verringerung eines geringen bis mäßigen Alkoholkonsums zur Vorbeugung von Vorhofflimmern muss potenziell vorteilhaften Assoziationen geringer Alkoholmengen mit anderen kardiovaskulären Folgen abgewogen werden, sodass der klinische Nettonutzen des Konsums niedriger Alkoholmengen weitere Untersuchungen erfordert. Bis dahin muss jeder nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, ob der Konsum von einem alkoholischen Getränk pro Tag sinnvoll und unbedenklich ist. Diese Zusammenfassung bezieht sich vor allem auf jene, die nach dieser Veranstaltung dann vielleicht noch an der Weinverkostung teilnehmen möchten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen zu diesem Referat?
Hans Bernhard, dein letztes Dias. Ich finde es verblüffend, dass du eine 17-prozentige Erhöhung vom Vorhofflimmern in den Studien vorher auch einen nicht günstigen Effekt auf den Blutdruck und dennoch hast du eine deutliche Reduktion der Rate an Schlaganfällen. Das ist doch verblüffend, oder? Hätte man nicht gedacht.
Eigentlich ja, allerdings glaube ich, ist die Literatur gerade was die Schlaganfälle anbelangt, nicht ganz konsistent und ich würde das nicht sozusagen überspitzen, so wie das in diesem Editorial sicher provokanterweise getan worden ist. Wenn ich richtig gesehen habe in den Slides von Walter Speidel, der in seiner meta-analytischen Betrachtung, die er gezeigt hat, schon klar gemacht hat, das Stroke-Risiko auch bei relativ geringen Mengen Alkohol angestiegen ist.
Also wir haben jetzt gerade eine aktuelle Situation, dass zwei alkoholtrinkende Völker sich gegenseitig bekämpfen. Und ist es jetzt so, dass zum Beispiel die Inzidenz an Vorhofflimmern bei den Russen, die im Durchschnitt ein Viertel bis einen halben Liter Wodka trinken, höher ist als wie in Österreich, wo die nur Wein trinken?
Die Daten, die ich gefunden habe und gezeigt habe zum Zusammenhang zwischen Alkohol und Vorhofflimmern, beziehen sich tatsächlich in erster Linie auf die reine Alkoholmenge und nicht so sehr auf die Art des konsumierten Getränks, wie das im Zusammenhang mit Atherosklerose offensichtlich einen wesentlicheren Beitrag hat. Das heißt also, diese toxischen Effekte direkt an das Vorhofsmyokard, diese Änderungen in der Repolarisation und auch die Einflüsse auf das autonome Nervensystem scheinen doch sehr mit Alkohol alleine zusammenzuhängen und von der Menge Alkohol abhängen. Aber richtig ist natürlich, größere Mengen an Alkohol wie in osteuropäischen Ländern konsumiert wird, ist mit einem höheren Risiko an Vorhofflimmern assoziiert.